Ja, ihr geliebten Gottes, das letzte Lied hat wunderbar gepasst zu meinem Thema, das ich heute Abend habe. Heute Abend geht es um das Thema Gottes Kraft aus der Stille geboren. Der Prophet Jesaja überliefert uns ein ganz grosses und wertvolles Geheimnis. Ich lese aus dem Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, hat der Prophet Jesaja zum Volk Israel gesagt. Praktisch jeder Mensch wünscht sich ja möglichst viel Stärke und Kraft, um das zu bewältigen, was er muss tun oder meint, tun zu müssen. Wir sehnen uns nach Kraft und sind auch manchmal von Menschen beeindruckt, die eine grosse Kraft haben. Wir Menschen jagen in der Regel der Kraft nach, aber wir jagen wahrscheinlich zu wenig der Stille nach. Still werden in Gott ist etwas ganz Wunderbares. Gerade die Stille vor Gott ist eine Quelle von der Kraft. Wer vor Gott still wird, ist empfangsausgerichtet auf Gott und will sich alles von Gott schenken lassen. Er öffnet sich einem Zufluss von der Energie Gottes. So wie ein Elektromotor, der an der Steckdose angeschlossen ist. Wenn wir ein E-Bike haben, dann läuft das, solange der Akku noch Strom hat. Aber wenn der Akku leer ist, dann geht nichts mehr. Beziehungsweise dann muss man alles wieder mit eigener Kraft tun. Und darum ist es so wichtig, dass man immer wieder anschließt an Kraftquellen. Eine entscheidende Frage in dem Zusammenhang ist natürlich, wie kommen wir in die Stille hinein, wo wir die göttliche Kraft empfangen können. Und darum lohnt es sich auch, ein bisschen näher darüber nachzudenken. Aber zuerst noch ein paar Gedanken zu der Kraft. Kraft und Stärke empfinden wir dann, wenn wir uns körperlich oder seelisch fit fühlen. Wir fühlen uns auch dann stark, wenn wir die innere Zuversicht haben oder verspüren, die vor uns liegenden Aufgaben zu bewältigen können. Und das Gefühl, dass man alle Aufgaben kann bewältigen kann, vermittelt uns natürlich ein gewisses Selbstvertrauen. Und ein Selbstvertrauen, das empfinden wir als sehr angenehm in der Regel. In unserem Sprachgebrauch werden wir oft mit dem grossen Selbstvertrauen oder manchmal auch mit einem mangelnden Selbstvertrauen konfrontiert. Gerade in der Psychologie ist Selbstvertrauen ein ganz grosses Thema, weil man aus Erfahrung weiss, dass man ohne Selbstvertrauen einfach zu wenig Mut hat, die anstehenden Aufgaben in Angriff zu nehmen. Viel psychisch erkrankte Menschen verfügen über ein kleines Selbstvertrauen. Ein grosses Selbstvertrauen ist ein grosser Motivator und lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen. Fast jeder Psychiater oder Seelsorger möchte den Menschen ein gutes und ein gesundes Selbstvertrauen vermitteln. Ohne Selbstvertrauen können wir unsere Aufgaben nicht mehr richtig wahrnehmen, so meinen wir zumindest. Alle denken, dass wir dieses Selbstvertrauen unbedingt benötigen und die menschlichen Erfahrungen das bestätigen. Uns Gläubigen ist aber manchmal zu wenig bewusst, dass wir die göttliche Alternative zum Selbstvertrauen sollten anstreben. In den christlichen Seelsorgekurs ist man nicht selten bemüht, Selbstvertrauen zu stärken. Und man redet dann auch von einem gesunden Selbstvertrauen. Für den natürlichen Mensch gibt es zum gesunden Selbstvertrauen kaum eine Alternative. Aber gilt das auch für uns Christen? Eigentlich ist das Wort aus biblischer Sicht eine Katastrophe. Aus biblischer Sicht. Selbstvertrauen. Was heisst das eigentlich? Man vertraut in erster Linie auf sich selber. Und der Satz macht deutlich, wie weit wir mit dem hochgelobten Selbstvertrauen vom göttlichen Weg entfernt sind. Eigentlich ist das ja Unglaube pur. Hören wir mal, was Jesus und was der Paulus über Selbstvertrauen gesagt hat. In Lukas 18, Vers 9 bis 14 erklärt Jesus Folgendes. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir dafür, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was hat der Pharisäer gemacht? Er hat auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut. Er hat sich verglichen mit den anderen Menschen, hat festgestellt, ich habe noch nie die Ehe gebrochen, ich bin kein Dieb, ich bin kein Räuber, ich bin kein Ungerechter und ich bin auch kein Zöllner und ich bin also ein überdurchschnittlich guter Mensch und also wenn Gott mit mir nicht zufrieden ist, dann kann er ja mit gar niemandem zufrieden sein. Er hat darauf vertraut, dass er genug gut ist. Und er hat also auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut. Und jeder Mensch, der auf die eigene Gerechtigkeit vertraut, der wird zu Schande werden, weil die eigene Gerechtigkeit langt niemals aus, um vor den Thron Gottes zu kommen und dort zu bestehen. Der Paulus als der ehemalige Pharisäer, der hat gelernt, nicht mehr auf sich selber zu vertrauen. Er sagt im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 9, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Das ist ihm wichtig geworden. Ich will nicht mehr auf mich selber vertrauen. Ich will nur noch Gott vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also die göttliche Alternative zum Selbstvertrauen bewirkt keinesfalls eine Mutlosigkeit oder eine Apathie, wo man dann zu sich selber sagt, da ich ja sowieso selber nichts Göttliches kann bewirken, wage ich auch gar nichts mehr. Darum werde ich jetzt völlig inaktiv. Das wäre ein falscher Schluss. Der Paulus ist alles andere als inaktiv oder apathisch gewesen. Er hat aber das Geheimnis entdeckt, sein Selbstvertrauen zu verlieren, um gleichzeitig im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Nur so hat er optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Mangelndes Selbstvertrauen ohne Vertrauen auf Gott lässt uns Menschen zusammensinken. Also ein junger Mensch, der noch ganz wenig Vertrauen in Gott hat oder noch gar kein Vertrauen in Gott, der hat eigentlich ja praktisch fast keine Alternative zum Selbstvertrauen. Wir können natürlich nicht an einen jungen Mensch, der frisch zum Glauben gekommen ist und vielleicht noch einen kleinen Glauben hat, ihm das ganze Selbstvertrauen wegnehmen. Das geht nicht. Also der Abbau vom Selbstvertrauen, ich sage jetzt mal von 100 auf 0, muss parallel zum Aufbau vom Gottesvertrauen passieren. Also nur je stärker unser Gottesvertrauen wird, desto mehr kann unser Selbstvertrauen abnehmen. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das sehen. Es ist ja so ähnlich wie das, was Johannes der Täufer gesagt hat in Bezug auf Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus muss zunehmen in uns und wir, unser altes Wesen muss abnehmen, muss kleiner werden. Unser Selbstvertrauen darf kleiner werden, immer kleiner und unser Gottesvertrauen immer grösser. Und je mehr wir unser Selbstvertrauen verlieren, desto mehr muss unser Gottesvertrauen wachsen. Aber wenn wir dann gegen Ende von unserem Leben gehen, wenn wir vielleicht im Spital sind, auf dem Sterbebett liegen und wir nichts mehr machen können, gar nichts mehr machen und die Ärzte können vielleicht auch nichts mehr machen, wir warten eigentlich nur noch auf den Tod, was bleibt am Schluss von unserem Leben? Nur noch das Vertrauen in den Gott, der die Toten auferweckt. Etwas anderes gibt es gar nicht. Was sagt uns die Bibel über Kraft? Das hebräische Wort Koach hat etwas mit Festigkeit und Stärke zu tun. Aus der Bibel wissen wir, dass es unterschiedliche Arten von der Kraft gibt. Als Kind sieht man zum Beispiel das erste Mal die körperliche Kraft. Ein Kind erlebt, wie sein Vater es hochwirft und wieder auffängt oder wie die Eltern schwere Gepäckstücke tragen. Aber als junger Mensch realisiert man dann plötzlich, dass es auch eine seelische Kraft gibt. Junge Menschen beobachten eine Zielstrebigkeit oder eine Durchsetzungsfähigkeit sowie eine ganz natürliche Autorität. Da kann es natürlich vorkommen, dass junge, grosse, kräftige Studenten sehr viel Respekt von einer kleinen, zierlichen Lehrerin haben. Sie lassen sich etwas von ihr sagen, obwohl sie die Frau ignorieren könnten und sie sogar körperlich platt machen könnten. Ich habe mal mit einer kleinen, zierlichen Gefängnisseelsorgerin reden und die hat eine sehr wertvolle Arbeit gemacht unter männlichen Gefangenen. Man muss sich das mal vorstellen, das sind manchmal so Kerle gewesen, oder? Ganz gefürchige Kerle, starke Kerle und da kommt so eine kleine, zierliche Gefängnisseelsorgerin rein und die Gefangenen haben sie aber so gelernt zu schätzen, dass sie ihren grossen Respekt entgegengebracht haben. Das neutestamentliche Wort für Kraft, das kennen wir wahrscheinlich alle, das ist das griechische Wort Dynamis und ist uns meistens geläufig. In einer Begriffserklärung habe ich folgende Aussage gelesen. Zum Begriffsinhalt Dynamis gehören Kraft, Macht und Vermögen. Wie man aus der Wortfamilie zu der Dynamis gehört ersehen kann, ist der weiteste und damit passendste Begriff für die Übersetzung das Wort Vermögen. Kraft ist eine besondere Art des Vermögens, aber die Ausführung eines Vorhabens ist dadurch nicht immer gewährleistet. Zitat Ende. Die Dynamis Gottes kann jedes Vorhaben ausführen. Er hat Vermögen für alles, was er will. Für Dynamis Gottes existiert gar keine Grenze. Sie allein ist in der Lage, die scheinbar unüberwindbare Kraft vom Tod zu überwinden. Bis zur Auferstehung Jesu Christi hat niemand können den Tod überwinden oder die Kraft vom Tod. Das hat allein Gott fertiggebracht. So lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wer sich im Vermögen Gottes öffnet und sich mit dem Vermögen füllen lässt, dem sind alle Dinge möglich. Allerdings können wir nur dann mit der Dynamis Gottes erfüllt sein, wenn wir uns auch mit seinem Willen eins machen. Das ist ganz wichtig, dass wir seinen Willen suchen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir still werden, dass wir auf ihn fokussiert sind, dass wir herausfinden, was ist eigentlich sein Wille in dieser oder jener Sache. Und wenn wir dann in seinem Willen auch handeln, dann dürfen wir wissen, seine Kraft ist in uns mächtig. Die Dynamis Gottes vermag aber nicht nur die spektakulären Sachen wie Totenauferstehung oder Heilung von Lahmen und Blinden, sondern sie vermag auch schwere Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so spektakulär wirken. So schreibt der Apostel Paulus im Philipper 4, Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden, alles vermag ich durch dem, in dem, der mich kräftigt. Und da steht wieder das Wort Dynamis. Also mit anderen Worten, Kraft Gottes hat beim Paulus ermöglicht, dass er auch hat können Hunger leiden, dass er hat können Mangel leiden, Mangel an Ehre, Mangel an Kraft, Mangel an irgendwelchen Sachen, an Wohlbefinden. Sachen, wo wir alles eigentlich nicht gern wollen, wo wir meiden. Da hat Gott ihm Kraft gegeben in diesen Sachen. Also, Gott, der uns kräftigen tut, bewirkt in uns auch die Fähigkeit, Mangel zu leiden. Und wir haben verschiedene Mangel. Wir leiden jetzt nicht an Hunger. Ich nehme nicht an, dass da Ihnen jemand an Hunger leidet. Es sei denn, er fastet gerade, ja. Aber in der Schweiz müsste eigentlich niemand hungern. Wir haben in der Regel genug Kleider. Wir haben in der Regel ein Obdach. Wir haben nicht solche Mangel, aber wir haben vielleicht Mangel an Kraft. Wir haben vielleicht Mangel an Wertschätzung. Mangel an Freundschaften. An Liebe. Es gibt so vieles, oder Mangel an Ehre, dass wir kaum beachtet werden. Das ist alles möglich. Also, und wenn man älter wird, dann spürt man immer mehr auch den Mangel an der körperlichen Kraft. Durch Gottes Kräftigung, und man könnte ja eigentlich übersetzen, durch die Kraft, die einem von innen her vermögend macht, können wir alles tun. Wir können auch schwach werden. Wir kennen die Aussage vom Apostel Paulus, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Also wenn wir schwach sind, dann kommt seine Kraft besonders in uns zur Vollendung. Wer wünscht sich nicht die Kraft, mit der er alles vermag, mit der man sowohl Überfluss als auch Mangel leiden kann? Es ist eine Kraft, respektive ein Vermögen, das in unserem Leben in allen Teilen den Ausgleich schafft. Durch die Dynamis Gottes werden wir nicht hochmütig oder übermütig, wenn wir im Überfluss leben, sondern wir bleiben in der Demut und in der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Durch die Dynamis Gottes werden wir nicht bitter oder hoffnungslos, wenn wir in irgendeinem Bereich Mangel verspüren. Starke und selbstbewusste Menschen, die haben oft einen Mangel an Feinfühligkeit und an Barmherzigkeit. Also die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist natürlich, wie kommt die Dynamis Gottes in unser Leben hinein? Und wir haben gesehen, die Stille spielt dabei eine grosse Rolle. Ich möchte nochmal den eingangs zitierten Vers erwähnen. Da heißt es denn, so spricht der Herr, Herr der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. In dem einen Vers dürfen wir zwei Auswirkungen erkennen, die zwei Voraussetzungen benötigen. Ziel ist einerseits errettet zu werden und gestärkt zu werden. Also, dass man errettet werden und gestärkt werden. Die Voraussetzung dafür ist Umkehr, Ruhe und still sein und Vertrauen. Für die Rettung braucht es also zwei Sachen. Erstens die Umkehr. Das hebräische Wort beinhaltet auch ein Zurückgehen. Damit kann zum Beispiel das Beendigen oder der Abbruch von einem selber gewählten Weg gemeint sein. Vom Neuen Testament her wissen wir auch, dass es sich dabei um Buß handelt. Buß, das griechische Wort Metanoia, könnte man auch übersetzen mit Umdenken oder Mitdenken. Mitdenken mit Gott. Dabei geht es nicht mehr um die Denkausrichtung ich, meiner, mir und nochmal mir, sondern es geht um die Gesinnung Jesu Christi, das heisst um die Gesinnung Liebe Gott aus ganzem Herzen, suche seine Ehre und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich die Gesinnung, die wir dürfen praktizieren. Der Kontext von Jesaja 30, der ist sehr interessant und aufschlussreich. Er zeigt uns nämlich die Bemühungen vom Volk Israel, beim Pharao Schutz von den Finden zu finden. Jerusalem ist durch Assyrien mit einer drohenden Gefahr konfrontiert worden und das hat vielen Juden in Jerusalem Angst gemacht. Schnell hat man natürlich daran gedacht, sich mit anderen Nachbarn zu verbünden, um der Übermacht standhalten zu können. Also man muss sich das vorstellen, die assyrische Großmacht hat ganz viele Gebiete eingenommen und das war eine grausame Macht gewesen. Und dass man dann da eine riesige Angst hat, das ist verständlich. Und man denkt sofort, was können wir jetzt machen, damit wir da dieser Übermacht widerstehen können. Vielleicht haben sie gedacht, dass auch der südliche Nachbar Ägypten bedroht ist. Und so wäre ja auch ein Bündnis für Ägypten von Vorteil. Es wäre auch denkbar gewesen, dass sich die Gesandten und dass die Obersten von Jerusalem sich von diesen schmeichelhaften Reden vom Pharao haben beeindrucken. Und dass sie denkt, ja, da liegt die Lösung vom Problem, wir müssen unbedingt mit Ägypten zusammenspannen. Und die Obersten von Jerusalem haben nach Lösungen gesucht, aber sie haben nach Lösungen gesucht, ohne ihren Gott zu fragen. Das war ihr grosses Problem. Und sie haben gedacht, dass sie den einzig gangbaren Weg gefunden haben, in dem sie sich eben verbündet. Und genau in dieser Situation, in dieser Begebenheit, redet Gott durch den Jesaja und sagt, kehret um von eurem eingeschlagenen Weg. Und er sagt, kommet zur Ruhe. Ja, wir würden sagen, du kannst gut von Ruhe reden. Jetzt haben wir ein riesen Problem vor der Haustür. Ein Find, der uns wahrscheinlich einnimmt und wo wir furchtbar leiden. Und wir sollen jetzt in dieser Situation zur Ruhe kommen. Wie stellst du dir das vor? Wie so oft, wenn der Glaube gefordert wird, zeigt uns der Geist Gottes einen Weg auf, der eigentlich gegen jegliche menschliche Vernunft spricht. Der Geist Gottes zeigt durch den Jesaja auf, kein Bündnis, keine Verhandlungen, kein Aufrüsten, keine Vorkehrungen, sondern Verhandlungen abbrechen, sich erniedrigen und in dieser Angelegenheit nichts tun. Der Aufruf von Jesaja war natürlich keine Ermunterung zur Faulheit, sondern ein Hinweis darauf, dass die Juden für ihre Rettung vor Assur, also vor Assyrien, gar nichts dazu beitragen könnten. Die Juden in Jerusalem, die hätten etwas viel Gescheiteres gemacht. Die hätten sich nämlich viel gescheiter um die Witwen und um die Waisen gekümmert. Die hätten sich viel mehr Gedanken darüber machen sollen, wie können wir unserem Gott dienen, statt Verhandlungen mit dem Pharao und wahrscheinlich die Festungen ausbauen oder was auch immer.
Der Jesaja ruft, beendet euren eingeschlagenen Weg. Versucht nicht, euch selber zu retten, sondern lasst euch von Gott retten. Eure Rettung ist ganz allein Gottes Sache. Und das Wissen sollten wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Unsere Errettung ist längst geschehen auf Golgatha. Wir dürfen an dem nur noch festhalten. Wir dürfen Gott danken dafür. Wir sind gerettet. Auch wenn wir manchmal in unserem Herzen Zweifel spüren oder wenn wir manchmal vielleicht angefochten sind und sagen, ja, lange Zeit. Es geht ja nicht darum, dass unsere Leistung lange zu meinem Himmel kommt, sondern der einzige Weg in den Himmel ist der lebendige Glaube, das Vertrauen auf Jesus Christus, dass er alles für uns da hat und dass er uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat und mit dieser geschenkten Gerechtigkeit dürfen wir in den Himmel. Das ist doch wunderbar. Wer sich selber retten will, vertraut mehr auf sich selber als auf Gott. Er gleicht dem Mann, der sich selber an den Haaren aus dem Sumpf hat wollen ziehen. Und so wie das Volk Israel von der giftigen Schlange gebissen worden ist und sich vor dem tödlichen Gift nicht hat können retten, so kann kein Mensch das Gift vom Tod aus sich selber unwirksam machen. Und so, wie die Israeliten die erhöhte kupferne Schlange haben müssen anschauen, damit sie überleben, damit das Gift keine Wirkung mehr hat, so müssen auch wir den Herr Jesus anschauen, wofür uns zur Sünde gemacht worden ist und auf Golgatha für uns gestorben ist. Ihn dürfen wir anschauen, wie er für uns am Kreuz gestorben ist, wie er begraben worden ist und wie er auferstanden ist. Damit wir nicht in den Tod kommen. Stillsein. Die zweite Voraussetzung geht auch in die Richtung. Wenn man das Alttestament, die alttestamentlichen Stellen über Stillsein, Schakat, etwas näher anschaut, dann fällt auf, dass es auch da um ein Aufhören geht, um ein Ruhen geht. Beim Stillsein vor Gott geht es darum, dass wir ganz still werden vor ihm und dass wir unsere geschäftigen Denken mal auf die Seite legen. Mir fällt das immer wieder schwer, wenn ich ins Gebet gehe, dann sind meine Gedanken an mich gefüllt mit allen möglichen Sachen, die ich noch tun soll. Und dann einfach einmal das alles auf die Seite schieben und sich ganz bewusst auf die Anbetung konzentrieren und sagen, Gott im Himmel, ich möchte jetzt einfach mal dich anbeten. Ich möchte darüber nachdenken, wie du bist, was du für Charaktereigenschaften hast, wie herrlich du bist und ich möchte dich dafür anbeten. Ich möchte dich loben und preisen dafür und möchte jetzt meine Herzensaugen total auf dich richten. Und wenn wir das tun, dann kommen wir plötzlich zur Ruhe. Ja, dann schieben wir unsere To-Do-Listen auf die Seiten und all das, was wir noch tun sollten und konzentrieren uns nur auf Gott. Und dann lernen wir auch, still zu werden und auf sein sanftes Führen und Leiten zu achten. Und wenn wir sensibel werden für das Wirken vom Heiligen Geist, dann spüren wir auch, wie wir uns verhalten müssen. Beim Stillwerden vor Gott sind sicher folgende Aspekte sehr wichtig. Alle Sorgen und Lasten dürfen wir vor ihm ablegen und wir dürfen es ihm überlassen. Und wir sollten aufhören, unsere Gedanken mit einer verbissenen Lösungssuche zu belasten und einfach nur ihn anschauen. Dabei können wir uns über ihn freuen, über das, was er für uns da hat. Und dann dürfen wir auch immer mehr spüren, dass das Realität ist, wo der Paulus sagt im Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Zum Besten zusammenwirken müssen. Und durch den Blick auf ihn kommen wir auch eine gesunde Distanz über auf unsere eigenen Probleme. Wenn wir ihn über längere Zeit anschauen, dann wird das eigene Problem plötzlich kleiner. weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Probiert mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde nur auf Gott sich zu konzentrieren und dann schaut wieder euer Problem an und dann ist es plötzlich kleiner. Ist es plötzlich nicht mehr so bedeutend. Wo der Asaf sein Leben aus dem Heiligtum angeschaut hat, das heisst aus der Gegenwart Gottes im Psalm 73, hat er plötzlich eine andere Sichtweise bekommen in Bezug auf seine oft so schwierige Situation. Das Schauen auf den Herr macht uns ruhig und vermittelt uns eine grosse Kraft, weil wir um die unbeschränkten Möglichkeiten von unserem Gott dürfen wissen und, das, und sie auch dürfen erkennen. In einer wörtlichen Übersetzung heisst es da beim Stillsein, der hat wieder Muße geben lassen. Das ist auch ein interessantes Wort. Man tut sich Muße geben lassen. Also Gott schenkt mir Muße und das möchte ich mir schenken lassen. Und dann kann ich plötzlich mit einer gewissen Gelassenheit in die Zukunft blicken. Und wenn wir alle anstehenden Probleme selber lösen wollen, dann haben wir immer mehr Stress und können dabei auch kaum zur Ruhe kommen. Als Folge davon kann man dann eben auch ausbrennen. Ich staune immer wieder über die Gelassenheit, die Jesus hatte. Er hat ja praktisch nie Geld in der Tasche gehabt. Das Geld hat er einem anderen übergeben. Aber wo er einmal hätte sollen Steuern zahlen, eigentlich müsste er ja gar keine Steuern zahlen, müsste er ja gar nicht. Aber er hat es dann doch gemacht, damit die zufrieden sind. Hat er am Petrus gesagt, komm, wirf mal deine Angeln aus. Und dann der erste Fisch, der du reinhalfst, hat dann gerade so eine Münze, dass man Steuern zahlen kann für mich und für dich. Ja, einfach gewiss, mein Vater im Himmel, der versorgt mich und der schaut jetzt, dass der Fischer die Angel geht, der vorher zufälligerweise eine Münze verschluckt hat. Durch Stillsein kommen wir eine nötige Distanz über und man erlebt dann vielleicht auch, dass man plötzlich ganz neue Ideen bekommt. Auswirkungen vom Stillsein von Gott könnte man auch mit einem guten Unternehmensberater vergleichen, der mein eigenes Unternehmen, also mein Leben, ja, von außen beurteilt und meine Schwachpunkte besser kann erkennen kann als ich selber, weil ich selber ja in einer gewissen Weise auch betriebsblind bin. Viele Männer und Frauen Gottes haben das Geheimnis entdeckt, sich in Gott zu stärken. Von David lesen wir in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war verbittert. Jeder war verbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die sind gefangen, weggeführt worden. Und dann haben sie plötzlich das Gefühl gehabt, ja, der David, unser Anführer, ist geschuld. Komm, steinige den. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation, wo der David denkt, ja, überlebe ich jetzt das überhaupt? Und dann heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Viele Menschen würden in so einer Situation kapitulieren und resignieren. David jedoch hat sich in Gott gestärkt. Und ich sehe da zwei Möglichkeiten, wie das geschehen konnte. David hat zu Gott gebetet und hat ganz neu das Vertrauen gefasst. Und das erneute Vertrauen hat dann auch eine Stärkung bewirkt. Die andere Möglichkeit ist, die Stärke von David ist, durch das stand gekommen, dass er Gott gefragt hat und dann ist eine Zusage von Seite Gottes zustande gekommen, wo der David dann die Zusage erhalten hat, dass er für die Befreiung von den Gefangenen Gelingen überkommen würde, hat der David neuen Mut gefasst und hat erkannt, und hat den Ausweg erkannt. Durch Zusage Gottes hat er gewusst, dass das Volk ihn auch nicht steinigen wird. Auch da ist es zu einer Stärkung gekommen, weil der David sich auf Gott ausgerichtet hat, auf ihn vertraut hat und ihn zu seiner Situation befreit hat. Noch der Punkt, das Vertrauen. An dieser Stelle möchte ich das hebräische Wort Bitcha, wo die Elberfelder mit Vertrauen übersetzt, kann man auch anders übersetzen. Und zwar, man kann das so übersetzen, ein sich sichern. Ja, Also wer umgekehrt ist und zur Ruhe gekommen ist, so wie er still geworden ist, darf jetzt sich auch noch sichern. Wie und wo? Die Antwort ist naheliegend und wir finden sie auch beim David. Psalm 4, Vers 9. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich obschon allein in Sicherheit wohnen. Wenn er uns umgibt von allen Seiten, dann sind wir in Sicherheit. Das heisst natürlich nicht, dass wir nicht mit Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert werden, mit Schmerzen konfrontiert werden, aber wir sind in ihm geborgen. Er umgibt uns von allen Seiten. Wer sich im Herr birgt, indem er sich in ihm in allen Teilen anvertraut, ist total gesichert. Und diese Sicherheit ist unübertrefflich. Die Sicherheit bedeutet kein schmerzfreies Leben, aber sie ist so umfassend, dass gar nichts an uns herankommen kann, was uns nicht auch zum Guten muss zusammenwirken. Wer sich im Herr sichert, schöpft aus der Stille Kraft, Zuversicht und neue Ideen sowie göttliche Lebensimpuls. Und die Stille bewirkt dann auch eine gewisse Gelassenheit. Und die Gelassenheit, die ist ausgesprochen wohltuend. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es: Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Und Prediger 10, Vers 4 heißt es: Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Zu einer wirklichen Gelassenheit kommt es eigentlich nur, wenn man ein ganzes grosses Gottesvertrauen hat. Wenn man weiss, dass alles, was uns ankommt, in Gottes Plan ist. Und er meint es immer gut mit uns. Ich habe mal eine ganz schöne Begebenheit erlebt. Als Teenager habe ich mitbekommen, wie mein Vater und mein Großvater, die ein Architekturbüro hatten, eine Betreibung bekommen haben, einen Zahlungsbefehl. Und zwar hat es da geheissen, weil sie Generalunternehmer gewesen sind von drei Mehrfamilienhäusern und da hat es jetzt Schäden gegeben, ist der Bauherr auf ihn zugekommen und hat gesagt, quasi eine Betriebe gemacht von 800'000 Franken. Das ist jetzt also schon 40 Jahre oder noch mehr her. Und ich kann mich noch gut erinnern, mein Vater ist natürlich sehr nervös geworden, weil er gewusst hat, das Geld haben wir längstens nicht. Und der Baumeister, der eigentlich den Fehler verursacht hat, der ist vorher schon Konkurs gegangen. Das heisst, er als Generalunternehmer verhaftet jetzt für den Schaden und er hat nicht einen Bruchteil von dem Geld. Und dann hat er meinem Grossvater angerufen, der auch noch im Geschäft involviert war, und hat gesagt: Du, wir haben da eine Betreibung bekommen von 800'000, so und so und so ist es. Und dann sagt mein Großvater zu meinem Vater: Du, Erich, das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Das hat mich dann beeindruckt als Teenager. Ich dachte, wie kann man nur? Jetzt ist man kurz vor dem Konkurs oder man hat echte Existenzängste. Und dann sagt er einfach: Das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Und es ist wirklich so gewesen, es hat nachher einen Vergleich gegeben, man hat sich auf 160'000 geeinigt und das hat man müssen in 4 Raten zahlen. Und die 4 Raten hat mein Vater dann jedes Mal ganz knapp können zahlen, aber es ist wirklich nicht zu einem Konkurs gekommen, wie man am Anfang Angst gehabt hat. Sie haben also auch da das Durchträgen Gottes dürfen erfahren. Und das ist so etwas Schönes, wenn man trotz so grosse Herausforderungen, wie jetzt da die Betreibung, wenn man dann im Vertrauen auf Gott kann sagen, das nehmen wir gelassen aus Jesu Händen. Und liebe Geschwister, das wünsche ich euch auch für die kommende Zeit. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir herzlich danken, dass wir uns in dir bergen und dass wir uns in dir ganz geborgen wissen. Du umgibst uns von allen Seiten und du hast versprochen in deinem Wort, dass du uns alles zum Besten zusammenwirken lässt. Und das wollen wir glauben, dir wollen wir vertrauen, wir danken dir dafür. Du bist bei uns alle Tage und wir freuen uns auf deine Wiederkunft, Herr Jesus Christus. Wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst, wo wir zu dir kommen und wo wir mit dir verbunden sein in Ewigkeit. Wir danken dir jetzt auch für den Abend. Amen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Sind gesegnet. Kommen wir gut heim.